Ich sollte vorher sagen, in welchem Zusammenhang dieser Text gesprochen wird. Er ist gesprochen worden von Parikshit Maharaj. Parikshit war von Sringi dazu verurteilt worden, durch ein, in unserem heutigen Sinne durch ein Fabelwesen, aber es gibt die tatsächlich, und die gibt es immer noch in Indien, eine geflügelte Schlange, eine Schlange mit Flügeln. Also, wir haben mal im deutschen Zoo nachgefragt, da sagen sie, das ist ein Fabelwesen, aber in Indien werden die noch immer gesichtet. So, Parikshit war verflucht worden von so einem besonderen Tier, nach 7 Tagen zu Tode gebissen zu werden, und er begab sich dann ans Ufer der Ganga, um sich auf seinen unvermeidlichen Tod vorzubereiten. Parikshit Maharaj war der damalige Kaiser der Erde gewesen, und er ging also, er verließ ein Königreich, als er an den Ganges ging. Er verließ eine Königskrone, er verließ einen gewaltigen Einfluss, Bewunderung, und war jetzt da, hatte sich in ein Bettelgewand gekleidet, um dem Tode zu begegnen, als jemand, der nichts mehr in dieser Welt hat. Denn er wusste, dass er sich von Anhaftung befreien müsste. So, zu dieser Zeit, als er sich zum Ganges begab, war eine andere Persönlichkeit auf dem Weg zu ihm, Shukadev Goswami. Er war ein Asket, der in keinerlei Kleider gekleidet war, sondern nur vom Wind, eine Kleidung aus Wind trug, wenn man so möchte, also aus Luft. Und er war, hatte in seinem Herz das gesamte Wissen des Bhagavatams. Trug er wie ein Schatz. Und er wusste, wenn er den Kaiser treffen würde, würde er es ihm erzählen. Er war jetzt noch ungefähr 10 Kilometer, waren die beiden noch auseinander. Der Schüler Parikshit und der Meister, spirituelle Meister Shukadev Goswami. Es hatten sich in der Zeit schon Weise eingefunden, die um den Kaiser saßen, und der Kaiser sah sie und bat sie um eine Segnung. Und hier fangen wir jetzt an, das ist der Text, es ist eine Bitte um eine Segnung. Erneut bringe ich euch Brahmanas, sagt Parikshit, meine Ehrbietung dar, und bete, dass mir bei einer weiteren Geburt in der materiellen Welt völlige Anhaftung an den unbegrenzten Herrn Sri Krishna, Gemeinschaft mit seinen Geweihten und eine freundliche Beziehung zu allen Lebewesen zuteil werden. Erläuterung. Hier erklärt Maharaj Parikshit, dass ein Geweihter des Herrn das einzige vollkommene Lebewesen ist. Ein Geweihter des Herrn ist niemandem feindlich gesinnt, selbst wenn er viele Feinde haben mag. Ein Geweihter des Herrn liebt es nicht, mit Nicht-Gottgeweihten zusammen zu sein, obwohl er ihnen gegenüber keine Feindschaft hegt. Er möchte mit den Geweihten des Herrn zusammenleben. Dies ist nur natürlich, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Die wichtigste Aufgabe eines Gottgeweihten besteht darin, völlige Anhaftung an Sri Krishna, den Vater aller Lebewesen, zu gewinnen, sowie ein guter Sohn des Vaters all seinen anderen Brüdern freundlich gesinnt ist, so sieht auch der Geweihte des Herrn, der ein guter Sohn des höchsten Vaters Sri Krishna ist, alle anderen Lebewesen in Beziehung zum höchsten Vater. Er versucht, die hochmütigen Söhne des Herrn zur Vernunft zu bringen und zur Anerkennung der höchsten Vaterschaft Gottes zu bewegen. Es war sicher, dass Maharaj Parikshit zu Gott zurückkehrte, aber auch wenn dies nicht der Fall sein sollte, betete er doch um ein Leben, das in der materiellen Welt das Vollkommenste ist. Einem reinen Gottgeweihten liegt nichts an der Gemeinschaft einer Persönlichkeit, die so groß ist wie Brahma. Er zieht die Gemeinschaft eines unbedeutenden Lebewesens vor, wenn dieses ein Geweihter des Herrn ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paskachare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna. Dieser Vers ist ein sehr schöner Vers, weil es ein Vers über Liebe und die verschiedenen Stufen der Liebe sind. Srila Prabhupada hat kommentiert in seiner Erläuterung zu diesem Vers sofort. Yes. Parikshit Maharaj betete um ein Leben, das in der materiellen Welt das Vollkommenste ist. Und es geht da um Liebe. Wenn das Herz voll mit Liebe ist, das ist das vollkommenste Leben in der materiellen Welt. Er möchte, dass seine Anhaftung auf den unbegrenzten Herrn Sri Krishna gerichtet ist. Er möchte also Liebe für Krishna entwickeln. Er möchte die Gemeinschaft mit seinen Geweihten haben. Prasanga. Sangha heißt, ist auch sowas wie Liebes, heißt er übersetzt ungefähr zusammengehen. Sang heißt zusammen und Ga heißt gehen. Nicht? Er möchte zusammengehen mit den Devotees. Und er möchte Maitri haben. Maitri ist auch ein Begriff von Liebe. Freundliche Beziehung zu den Lebewesen. Ich habe dieser Vorlesung, weil wir ja alle aus einem christlichen Kulturkreis kommen, immer ein Zitat aus der Bibel vorangeschickt und möchte es auch heute gerne machen. Es ist schade, dass es nicht Sonntag ist, sonst wäre das das Wort zum Sonntag. Aber es ist eben das Wort zum Mittwochmorgen. Wenn ich mit den Zungen der Menschen und der Engel rede, doch die Liebe nicht habe, bin ich ein tönendes Metall oder eine klingende Schelle. Muss euch vielleicht historisch habe ich mich informieren lassen. Das ist ein Brief, den ein Apostel seiner Gemeinde geschickt hat, die irgendwo ziemlich auf sich gestellt in so einer Art religiösen Inselgemeinschaft in einer ganz anderen Kulturlandschaft existierte und die er jetzt zum Punkt bringen wollte durch seine Briefe. Er konnte nicht immer unter ihnen sein und er schickte ihn also per Brief den Punkt der Punkte. Und wenn ich Prophezeiengabe besitze und um alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben habe, Glauben, dass ich Berge versetze, doch die Liebe nicht habe, dann werde ich nichts. Und wenn ich all mein Habe austeile zur Speise für die Armen, wenn ich meinen Leib hingebe zum Verbrennen, doch Liebe nicht habe, ist mir das alles nichts. Und dann lobpreist er diese Liebe, Liebe zu Gott und auch Liebe zu allen Lebewesen. Die Liebe übt Nachsicht. In Güte handelt die Liebe. Sie eifert nicht. Die Liebe macht sich nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht an. Und dann geht es an. Die Liebe hört niemals auf. Ob Propheten gehalten, sie gehen zu Ende. Ob Reden in Zungen, sie werden aufhören. Ob Erkenntnis, auch sie nimmt ein Ende. Die Liebe aber hört niemals auf. Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Kommt aber die Vollendung der Liebe, wird das Stückwerk abgelegt werden. So, es geht noch weiter, es ist ein sehr schöner Loblied über die Liebe. Ihr habt das bestimmt irgendwann mal gehört, vielleicht als Wort zum Sonntag. Parikshit Maharaj betet um diese Liebe und es ist interessant, wenn wir über Liebe sprechen, ein bisschen die Abstufungen der Liebe, die sagen wir mal, die unterschiedlichen Gewänder, in denen sich die Liebe kleidet, zu hören. Parikshit Maharaj nennt drei, ich will es gerne nochmal wiederholen, nämlich die Anhaftung, Rati nennt man das in Sanskrit, so eine unbegrenzte Liebe an den unbegrenzten Herrn Shri Krishna, dann Prasanga, das gemeinsam Gehen mit seinen Geweihten und eine freundliche Beziehung, Maitri, zu allen Lebewesen. Das möchte Parikshit Maharaj haben. Er sagt, es ist ihm eigentlich egal, ob er nochmal wiedergeboren wird. Wenn er nämlich nochmal wiedergeboren wird und er hat die Liebe, dann ist es kein Problem. Die Liebe zu Krishna, zu seinen Devotees und den anderen Lebewesen. So, auch im Krishna-Bewusstsein könnte man sagen, wenn wir so viele Bemühungen machen, aber der Liebe nicht haben, so werden wir uns mit Stückwerk, das heißt nicht dem Vollkommenen, dem Vollendeten, auseinandersetzen. Uns steckt ganz tief drin ein ewig fließender Quell. Dieses Quell geht auch niemals zu Ende und versiecht niemals. Es ist das Quell der Liebe zu Krishna. Selbst im bedingten Zustand des Lebewesens ist dieses Prema, diese Liebe, noch im Herzen gegenwärtig. Im Chaitanya Charitamrita, aus dem ich euch heute auch einen tollen Vers vorlesen möchte, heißt es Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kavunoi, das heißt, die ewige Vollkommenheit, die Prema, die Liebe zu Krishna, ist ewiglich im Herzen des Lebewesens enthalten. Und Shravanadi Shuddha Shita, wenn das Bewusstsein geläutert wird durch das Hören über Krishna, das wiederholte Hören über Krishna, dann kommt diese Liebe, diese ursprüngliche Liebe im Herzen wieder zum Vorschein, zum Erstrahlen. Wenn diese Liebe noch nicht zu Krishna entwickelt ist oder noch nicht auf Krishna gerichtet ist, gehen aus ihr die verschiedenen anderen Formen und auch Abarten der Liebe hervor. Srila Prabhupada gab einmal das Beispiel, verglich einmal Liebe zu Krishna mit einem reinen Lichtstrahl. Wenn diese Liebe zu Krishna in Kontakt mit der materiellen Energie kommt, dann geschieht etwas aus ihr. Wir haben gestern darüber gehört, wenn das reine Lebewesen in Kontakt mit der materiellen Energie kommt, dann entsteht das falsche Ego. Nicht? Wie Salz, was aus einer Verbindung aus Laugen und Basen hervorgeht. Wenn Liebe zu Krishna in Kontakt mit der materiellen Energie kommt, so entsteht eine Spielart, ein Deriviat der Liebe zu Krishna. Es ist, wird meistens unter dem Sammelbegriff Karma zusammengefasst. Das heißt, die Begierde, die aus einem Mangel im Herzen erscheint, sodass man versucht, etwas zu bekommen, um diesen Mangel zu stillen im Herzen. Ursprünglich ist diese reine Liebe zu Krishna etwas Gebendes, etwas, was sich ausdehnt und was nicht um ein Verdienst oder eine Belohnung fragt. Nicht mal auf der höchsten Stufe fragt Liebe um Liebe, um Gegenliebe. Wenn diese Liebe jedoch, die etwas Gebendes ist, in der materiellen Welt, in die materielle Welt kommt, wird sie abgeknickt, ihre Richtung verändert sich. Genauso wie der Lichtstrahl, der auf ein Prisma fällt. der wird zum Knicken gebracht. Er wird so umgeknickt im Prisma und geht dann in eine andere Richtung. So wird auch die ursprünglich liebende und gebende Liebe zu Krishna oder Bhakti umgeknickt und wird zu etwas Nehmenden in dieser Welt. Etwas, was um Belohnung heischt und um Objekte heischt. Prabhupada sagte einmal, dass, oder Bhakti Vinod Thakur sagte einmal, dass diese Liebe, wenn sie mit unterschiedlichen Dingen in Kontakt kommt, Geburt für unterschiedliche Dinge, angenommen die Liebe kommt in Kontakt mit dem physischen Körper und seinen Sinnen, dann wird es Lust. Angenommen sie kommt in Kontakt mit Reichtum, dann wird es Gier. Mehr, mehr, mehr. Eine unglaubliche Kraft, diese mehr, mehr, mehr Kraft. Man sagt auch die Kraft 99 dazu. Wenn sie in Kontakt kommt mit Menschen, dann wird diese Liebe und von den Menschen nichts will, wird sie ziemlich rein, dann wird sie zu Mitgefühl. Nicht? Ungefähr die höchste Form der Reinliebe in dieser Welt soll die Liebe der Mutter zu ihrem Baby sein. Die Mutter wünscht sich von dem Baby einfach nur, dass es ihm gut geht und dass es gut aufwachsen möge mit allen gesunden Dingen dieser Welt. Nahrungsmitteln und Freude und so weiter. Mit so, nimmt diese Liebe in Kontakt mit der materiellen Welt verschiedene Formen an Spielarten und auch Abarten, je nachdem, auf was sie gerichtet wird, je nachdem, wie sie verändert wird. Aber ursprünglich ist es eine ganz ekstatische Erfahrung, diese Liebe. Liebe zu Krishna, die von Krishna auch total ekstatisch erwidert wird. Das heißt, dass sich Krishna nach dieser Liebe sehnt, so wie eine Biene, die dorthin fliegt, wo so Honig in der oder so Blütenstaub in der Blume ist, so fliegt auch Krishna, die Madhusudana-Biene, in das Herz herein, wo sich diese Liebe zu ihm manifestiert. Nicht? Das ist das Einzige, was Krishna eigentlich interessiert. Er ist wie eine Biene, deswegen ist sein Name Madhusudan. Madhusudan ist ein Name einer Biene, weil er nach dieser reinen Liebe trachtet und sich sehnt. In der Sanskrit-Literatur gibt es verschiedenste Begriffe von Liebe. Ich glaube, ihr habt das schon, wir haben hier drei gehört. Rati, Prasanga und Maitri. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht. Ich habe das eigentlich von einer Sammlung, die aus einem Sanskrit-Wörterbuch zusammengestellt wurde, über diese Liebe. Und wir können hier sehen, wie die Liebe auf dem niedrigsten Niveau aussieht, wenn sie also total abgeknickt ist, wenn man so will, und total verändert ist, diese Liebe zu Krishna. Und wie sie dann langsam geläutert wird und so weiter. Dieser Vorgang, Liebe zu läutern, ist eigentlich die Aufgabe der menschlichen Lebensform. In dem Chaitanya Charitamrita wird darüber gesprochen und ich möchte euch das gleich dann vorlesen, sodass ihr ein tolles Beispiel habt und das wirklich greifbar in den Köpfen oder in der Erinnerung behalten könnt. Ich möchte jetzt einmal von der untersten Stufe der Liebe sprechen, die, glaube ich, in Kreisen von Devotees gar nicht mehr als Liebe akzeptiert wird. Das heißt Trishna, Durst, Gier, Leidenschaft, rücksichtsloses, egoistisches Verlangen nach Sinngenuss, bei dem andere Dinge und auch Personen als bloße Objekte der eigenen Befriedigung dienen. Nicht in unserer materialistischen Gesellschaft ist von den Frauen ist zu Recht angekreidet worden, dass die Männer sehr oft die Frau heutzutage als ein Lustobjekt betrachten und ihr überhaupt ihre Persönlichkeit, gar nicht auf ihre Persönlichkeit eingehen, sondern nur eben interessiert sind an ihr als ein Mittel der Sinnenbefriedigung und ein Mittel, auch sinnbefriedigende Artikel wie Autos und Zahnpasta zu verkaufen, nicht in der Werbung und so weiter. Trishna, das ist die niedrigste Form von wenn die Liebe wirklich total abgerutscht ist, könnte man sagen, und dann hat man eine Abart von ihr, nur noch so ein Durst nach Sinnbefriedigung. Dann geht es ein bisschen höher. Kanksha, sexuelle Begierde, so, wo man Appetit hat, ist immer noch ziemlich reich. Ich habe Appetit auf dich. Nicht wie ein Pferd, was einen Apfel betrachtet und Glubschaugen kriegt. Nicht? Ich habe Appetit auf dich. Es ist aber nicht mehr so gewaltsam und so gewalttätig, sondern ein bisschen weiter. Dann geht es zu Karma. Das ist starkes Verhaftetsein an die verschiedenen Objekte der vergänglichen materiellen Welt. Es ist sehr oft auch übersetzt als ein ungezügelter Wunsch, den man besser kontrolliert, damit er nicht Schaden anrichtet. Nicht? Dann geht es weiter zu einer etwas sympathischen Form. Jetzt wird es ein bisschen ätherischer. Es geht jetzt zu Kandapa oder Madana. Das ist also das so Lustprinzip, was mit dem Liebesgott assoziiert wird. Ihr kennt in unserem Kulturkreis sind diese kleinen, dicken Bubis, die mit einem Flitzebogen durch die Gegend schießen und wenn zwei Leute auf der Parkbank sitzen, dann tick, tick, und dann geht es weiter, wie es in den Romanen beschrieben wird. Nicht? Das ist mehr so diese amoröse Liebe, könnte man sagen. Dann geht es zu Manmata. Das ist mein Lieblingswort, ehrlich gesagt. Das kommt oft in der Gemeinschaft von Transzendentalisten auch vor. Ziemlich unschuldig und liebenswert. Verliebtheit. Das Gefühl vor Zuneigung zu einer anderen Person wie trunken zu sein. Ich habe einmal einen Brahmachari an der Küche vorbeigehen sehen, wo seine Auserwählte also kochte. Und der kam also an der Küchentür vorbei, drehte sich dreimal im Kreis und rief Halotri ganz laut aus. Also nicht dieses Zustand des Frohsinns und der Leichtigkeit, in dem man verrückte, unbedachte Dinge tut. Manmata. Dann geht es immer weiter, dann kommt es zu Icha, eine emotionale, ein emotionaler Wunsch nach Nähe, nach Bestätigung und geliebt werden. Dann geht es weiter so zu Maitri, das haben wir auch hier, Freundlichkeit und Güte. Das ist ein sehr hohes Gefühl schon, wo man wirklich nichts zurückerwartet von der anderen Person. Nicht, wo man einfach ihr, kennt ihr das? Bestimmt auch aus eurem Leben auch. Ich wünsche dir einfach alles Gute, dass du glücklich bist, genug zu essen hast, dicke Kleidung im Winter und vielleicht ein Auto, was niemals zusammenbricht. Nicht? Also so würde das im Westen vielleicht sagen. Aber es geht gar nicht um die Objekte. Es geht einfach darum, möge diese Person es einfach glücklich haben. Maitri ist auch sehr oft unter gleichgeschlechtlichen Menschen, Freundinnen zum Beispiel, Freundin zu Freundinnen oder Freunden zu Freunden, ich tue alles für dich. In anderen Kulturkreisen hat man sich auf dieser Ebene unter den Männern ein Ritz in die Ader gemacht und hat das Blut miteinander vermischt. Wir haben jetzt eine Blutsverwandtschaft. Wir gehen durch dick und dünne. Ich als Kind habe das auch mal mit meinem Lieblingsfreund gemacht, aber nur am Daumen. Maitri. Freundschaft, wo wirklich man wirklich was aus dem Herzen herausführt. Man kann das auch yogamäßig ausdrücken. Auf der niedrigsten Ebene ist Yoga das, was im niedrigsten Chakra, dem Sexualchakra, schwingt und was das Chakra rotieren lässt und zur Anziehung führt. Auf einer höheren Ebene, wie wir jetzt besprechen, Maitri, Freundschaft ist, das bewegt sich dieses Chakra, das Herzchakra. Und so sagt man auch, ich wünsche dir aus ganzem Herzen. Man möchte fast das Brustbein aufknöpfen und das öffnen. Ich wünsche dir aus ganzem Herzen alles Gute. Nicht? Ihr kennt das vielleicht auch. Man fühlt das dann auch im Herzen. Ein wirklich schönes Gefühl im Herzen, was zum Teil sogar die Augen wässrig macht und so weiter. Dann geht es immer weiter mit der Liebe Priti. Geht es dann, Priti, dieses Wort wählt Rupa Goswami von all den 64 Worten über Liebe, benutzt er Priti als die Liebe, die unter Geweihten Gottes bestehen sollte. Priti heißt im Skanda Purana wird gesagt, dass man im Herzen froh ist, wenn man einen Devotee sieht. Das ist Priti. Kennt ihr das in eurem Leben auch, wenn man so vielleicht hier so hochkommt, so mit seinem Auto ein bisschen zerschwitzt und verstaubt und hat mal wieder so viel Straßenzoll an der französischen Autobahn gelassen und ist ein bisschen und kommt da an und dann sieht man den ersten Devotee. Krishna Chandra lacht auf. Schön, dich zu sehen. Und man spürt, wow, super, endlich mal einer. Und sofort fühlt man so Zuneigung und Priti einfach. Nicht? Rupa Goswami erklärt, dass diese Priti, die sollte man auch Ausdruck verleihen, indem man Prasadam gibt und Prasadam annimmt. Gaben gibt und Gaben annimmt von dem Devotee und schließlich sich vor allen Dingen vertraulich mitteilt mit dem Devotee und auch dessen vertrauliche Antworten aufnimmt im Herzen. Priti. Dann geht es weiter. Was heißt weiter? Auf dieser Ebene geht es natürlich darum, Krishna, Liebe zu Krishna zu kultivieren. Und diese Liebe zu Krishna wird dann langsam zu einem Wohlgeschmack, den man als Bhakti Rasa bezeichnet. Bhakti Rasa ist ein Trank, könnte man sagen, der 5 Ingredienzien hat. Einmal gehört da deine ewige Beziehung zu Krishna zu. Bist du nun ein Freund Krishnas oder ein Elternteil Krishnas oder vielleicht eine Geliebte von Krishna? Nicht? Und dann gibt es da Vibhava, das Gefühl, des, was in dem Austausch zwischen dem Lebewesen und Krishna also kommt. Dann gibt es Anubhavas, wie zum Beispiel Tanzen. Man tanzt plötzlich, man wählt es aus, seine Liebe im freudigen Tanz zum Ausdruck zu bringen. Ein Liebestanz. Gibt es alles in der spirituellen Welt? James guckt so ein bisschen, na, wo das wohl hingeht. Also es geht jetzt über Liebe. Es ist ein bisschen, ich gebe zu, es ist ein bisschen intim und vertraut, weil es ja um Krishna geht. Aber dann gibt es die Vyabhichari-Bhavas. Die sind so stark, dass jemand überwältigt wird von Liebe zu Krishna und zum Teil ohnmächtig wird von Liebe zu Krishna. Hoho. Dann gibt es noch die, also es gibt 5 Bestandteile von diesem Bhakti-Rasa, diesem Liebestrunk, wenn ihr so wollt. So, in all dem, was wir gehört haben, oder in der Darstellung, die ich versucht habe zu präsentieren, ist ein sehr intensives Thema, geht es darum, letztendlich diese Liebe zu Krishna zu kultivieren. Das Chaitanya Charitamrita gibt ein interessantes Beispiel über diese Entfaltung der Liebe, und zwar das Beispiel von der Zuckerrohrgewinnung. Zuckerrohr ist zunächst einmal als Same da. Das weiß unser Gärtner. Hast du schon mal Zuckerrohr angepflanzt als Gärtner? Noch nicht. Sollte man vielleicht mal machen. Es steht als Same, dann kommt es als Rohr zum Vorschein, dann wird das Rohr genommen und geerntet und ausgekocht und dann gibt es mit dem Zucker im Rohr so einen Sirup und dann wird daraus eine Melasse und schließlich wird es kristallisiert durch ein Zuckerkörnchen, was da rein tut und schließlich wird es Rock Candy, so einen dicken Candy. So ist es auch mit der Liebe oder der Liebesgewinnung. Wir sollten Liebesgewinner werden oder Liebesarchäologen, nicht? Die immer mehr und immer zu feineren und ekstatischeren Stufen kommen. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Bija ikshu rasa gudha tabi kande sar shankara sita michari shuta michari ar. Diese Entwicklung, die Entwicklung der Liebe, wird mit Zuckerrohrsamen, Zuckerrohrpflanzen, Zuckerrohrsaft, Zuckersirup, Rohzucker, gereinigten Zucker, Candyzucker und Bonbons verglichen. Also, interessant, wie das hier so gesagt wird. Man könnte sagen, der Liebesbonbon ist dann zu schmecken, also die höchste Form der Liebe, wenn all die Unreinheiten nach und nach rausgekommen sind. Man kann das richtig im Bengal sehen, da gibt es diese großen Pfannen, wo der Zuckerrohr gekocht wird und es bildet sich dann Schaum, so ein Schaum wie der Schaum eines zu hart geritteten Pferdes. Sieht es aus, es sieht ein bisschen eklig aus. Man nimmt dann den Schaum ab mit einer Schöpfkelle, schmeißt ihn weg, zack, und dann kommen sofort die wilden Hunde und tun ihn ab, weil ein bisschen süß auch schmeckt. Aber er ist sehr ungesund, wenn man würde Magenschwierigkeiten kriegen, wenn man als Mensch den nimmt. Nicht? So ist es auch, wenn sich Liebe reinigt, dann kommt so ein bisschen Sachen raus, die von denen man sich so auch entledigen muss. Ich glaube, wir wissen das als Devotees von Krishna, wenn wir versuchen, zu den Devotees eine gute Beziehung zu entwickeln. Manchmal sehen wir dann Neid und einfach den Schaum, der so rauskommt aus dem Herzen. Den muss man dann schnell abschäumen und raustun. Da können die Vierbeiner sich dran erfreuen. Aber das ist nichts, was im Herzen behalten werden soll. So, das ist also ein schönes Verständnis über Liebe zu Gott. Ich habe einmal einen westlichen Philosophen gelesen, Bertrand Russell, und schon als ich ihn gelesen habe, mir einen Satz rausgeschrieben. Auch Philosophen, denen es um die Sophia geht, die reine Liebe, wissen, dass diese Liebe in der reinsten Form eigentlich Liebe zu Gott ist. Und er hat einmal einen Satz geprägt, der sehr interessant ist. Bitte hört ihn und denkt mal drüber nach. Es ist mir bewusst, sagt er, dass die menschliche Liebe für mich zu innerst ein Versuch ist, dem vergeblichen Suchen nach Gott zu entfliehen. Er sagt also, wenn ich Gott finden würde, dann würde meine Liebe zu Menschen anders aussehen. Aber solange ich noch keine Gottesliebe habe, stürze ich mich total auf diese Ebene, um dort die Liebe zu finden. Wenn ihr ein bisschen so durch den Zeitgeist forscht, sind sich auch viele, viele Leute, auch Filmer, die dieses Thema in Filmen verarbeiten, darüber bewusst, dass das Anstrebenswerteste in dieser Welt eigentlich Liebe zu Menschen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so teilen könnt. Ohne diese Liebe zu Menschen ist was ist da schon in dieser Welt da? Du kannst ja alles haben in dieser Welt. Und wenn du keine liebevollen Beziehungen mit anderen hast, dann nützt dir auch dein super Glasspiegelpalast nicht viel oder dein großes, sicheres Bankkonto und vielleicht deine sportlichen Errungenschaften im Boxkampf oder im Langlauf und so weiter. Nützt einem eigentlich nicht viel. Nicht? So, trotzdem ist dieses edelste Gefühl, was uns bewusst ist, was wir als solches isoliert haben in der Welt, jedenfalls kultivierte Menschen, als das Wichtigste und Bedeutsamste in dieser Welt, ist trotzdem etwas, was in dem Vergleich, in der, sagen wir mal, von der Gottesliebe weitaus übertroffen wird an Wohlgeschmack. Das heißt nicht, dass wir uns damit nicht beschäftigen sollen. In den Heiligen Schriften wird gesagt, du musst zunächst einmal Liebe zu den Devotees entwickeln. Und Parikshit dehnt diese Liebe auf. Er sagt, er möchte zuneigungsvolle Beziehungen zu anderen Lebewesen haben. Daran kann man das üben. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es eigentlich darum geht, die Liebe von ihren verschiedenen Spielarten zu befreien und auf Krishna zu richten. Und wenn wir dann auf Krishna die Liebe gerichtet haben, werden wir in der Lage sein, unsere Liebe auch den anderen Lebewesen zu zeigen. Also ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, das so auszudrücken. Wir werden Liebe zu den anderen Lebewesen dann haben, wenn wir eine Dreiecksbeziehung eingehen. Ich werde gleich über diese sprechen, wo Krishna mit drin ist. Nicht? Wir können aber nicht Krishna mit reinbringen in diese Dreiecksbeziehung, wenn wir nicht uns bemühen, zuneigungsvolle Beziehung zu Lebewesen zu haben. Dreiecksbeziehung ist in dieser Welt etwas Problematisches. Was einer zu viel in einer Dreiecksbeziehung. Ich weiß es nicht genau, wie das gemeint wird. Ich glaube, wenn zwei Männer die gleiche Frau oder zwei Frauen den gleichen Mann oder irgendwie so eine komische Spielart. Dreiecksbeziehung hat zumindest nach meiner Erinnerung, ich mache mich täuschen, etwas Problematisches in sich. Aber im spirituellen Leben wünschen wir uns eine Dreiecksbeziehung. Wir wünschen eine Beziehung zu Krishna und zu den Devotees und den Lebewesen. Nicht? Also nicht nur zwei, sondern drei. Denn die Logik bei dieser Dreiecksbeziehung ist, dass wir über Krishna richtig verbunden sind. Das Beispiel, was Srila Prabhupada immer gab, war das Beispiel der Blätter an einem Baum. Die sind durch den Baum miteinander verbunden. So sind auch die Lebewesen durch Krishna richtig verbunden. Während ich das so sage, ist mir bewusst, dass in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein hier noch viel Raum zur Verbesserung ist. Ich denke, dass wir lange das nicht so richtig verstanden haben und mit Krishna versucht haben, eine Zweiecksbeziehung, eine Zweierbeziehung zu entwickeln. Ich und Gott. Gott und ich. Wir haben dabei nicht immer ausreichend gesehen, dass da müssen noch die Devotees von Krishna rein. Diese spirituelle Beziehung, wo es in einem Dreieck ist, ich will jetzt nicht das blöde Wort Dreiecksbeziehung zu sehr überstrapazieren, weil es eben vielleicht nicht angenehme Erinnerung wäre. Aber bedeutet auch, dass wir sehen müssen, dass wir die Lebewesen mit einbeziehen. Sonst können wir Krishna nicht erreichen. Krishna sagt das in dem Adi Purana. Wer sagt, er ist mein Devotee, er ist eigentlich nicht mein Devotee. Wer aber sagt, er ist der Devotee von meinem Devotee, nicht, da taucht wieder ein Dritter auf. Der ist mein Devotee. Gut. Was sollen wir tun, wo wir auf dieser Stufe sind, wo wir noch nicht immer eine spirituelle Beziehung zu Gott und den Lebewesen haben? Wir müssen uns meines Erachtens sehr darüber bewusst werden, dass es auf unserer Stufe sehr wichtig ist, den Strom der Liebe, der in unserem Herzen ganz untergründig im bedingten Leben so fließt, befreien, aus dem Untergrund herausbringen. Wer das nicht tut, wird sehen, wie diese starke Kraft der Liebe, der noch nicht befreiten Liebe, ihn bindet ins materielle Leben. Ich möchte euch gerne eine Illustration hierzu erzählen, eine Geschichte, die euch wahrscheinlich auch faszinieren wird, wenn ihr sie noch nicht kennt. Es ist die Geschichte von Jaimini, einem Asketen, der beschloss, dass Liebe ein Problem sein kann, wenn es eine Abart ist von der ursprünglichen spirituellen Liebe. Er lebte also in der Askese und sagte eines Tages zu seinem Guru Vyasadev, ich glaube, ich habe die sexuelle Anhaftung, die gar keine Liebe ist, überwunden. Vyasadev sagte, da würde ich mir nicht so sicher sein. Er ging dann los, Vyasadev verabschiedete sich, er sagte, er ging auf eine Wanderschaft. So, nach einiger Zeit ging Jaimini wieder durch den Wald hindurch und traf dort eine wunderschöne Sattvi. Das Sanskrit-Wort Sattvi bedeutet ein Weib, eine Heilige. Sadhu ist die männliche Form, oder Prabhu ist auch die männliche Form, Prabhvi ist die weibliche Form, Sattvi die weibliche Form. Irgendwie sagen wir das nicht, weil, oh Prabhvi, das ist noch ein unbekanntes Wort, was vielleicht, ich will das auch nicht, jetzt nicht einführen, außerdem bin ich halt der unbedeutende Einführer. Also aber das war eine Sattvi. Die hatte so ihr Haar so aufgetürmt, wie es manche Frauen haben. Ich sehe jetzt gerade keinen von euch. Hatte so hochgewickelt war dann sehr in Safran gekleidet, wie die Manipuri, die wir dir gesehen haben. Und der Jaimini sagte, oh, bist hier, ich kenne dich gar nicht. Nein, das ist auch gut so, sagte sie. Ich bin nämlich auf Wanderschaft hier und ich, ja, weißt du schon, wo du unterkommst heute Nacht? Nicht, eigentlich nicht. Ich bin hier in einer fremden Gegend. Oh, sagte Jaimini, schlechte Nachrichten, es gibt hier keine Unterkünfte, wir sind mitten im Dschungel. Oh, sagte sie, wie soll ich aber dann die Nacht verbringen? Oh, sagte Jaimini, kein Problem, komm in meine Einsiedelei. Oh nein, sagte sie, das schickt sich nicht einem Mann und eine Frau im besten Jahren in der Einsiedelei. Das, oh, kein Problem, ich stehe schon über sexuelle Anziehung, mach dir keine Sorge. Sie folgte also, und als sie zur Einsiedelei kam, gab es nur eine Hütte. Jaimini sagte, das ist schon geplant, das ist für dich und ich übernachte draußen. So, als er so anfing zu übernachten, kam ein fürchterlicher Sturm auf. Es war so richtig so ein fieser Regensturm, der ihn ganz unterkühlte und auskühlte und irgendwann konnte er es also beim besten Willen nicht mehr aushalten. Er klopfte an. Ich bin Jaimini, lass mich bitte rein, es ist zu kalt draußen und zu regnerisch. Oh nein, 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 sagte sie. Wir beide in einer Hütte ohne Raum. Ach Quatsch, jetzt sei nicht so. Du bist doch auch hier von der gleichen Zunft eines Sadhvi. Jetzt hör mal auf mit dieser körperlichen Ebene. Du liegst da und ich liege dort. So nach einer gewissen Zeit, sie schliefen dann ein, hatte er unruhige Träume. Er sah Träume, die Sachen in seinen Träumen, die also wirklich die weit über 18 waren. Und er war sehr gestört, er wachte dann auf, plötzlich merkte es, dass sein ganzer Körper voll mit Wellen erloscht war. Und er fing an, schwer durchzuatmen und rollte sich dann irgendwann mal rüber zu der Sadhvi und fing also an, schon mal im Gesicht, und wollte dann also mit der Hand weiter runtergehen und war also, als er im Gesicht war, merkte er plötzlich, dass er in ein Bad hereinlangte. Ein kräftigen Bad, nicht ein 3-Tage-Bad. Ein 20-Jahre-Bad. Und er... Was? Und er wie von... er sprang auf, nahm ein Streicher oder irgendwas und zündete die Öllampe an und schaute, wer da auf dem Lager lag, und bemerkte seinen spirituellen Meister Vyasadev. Sagte Jaimini, aus mir schrecklich peinlich. Nicht, es ist einfach schrecklich peinlich. Vyasadev strahlte ihn an und sagte, siehst du? Er war ein Yogi, der jede Form annehmen konnte. Nicht? Ich wollte dir nur zeigen. Sag nicht, dass du frei bist von Lust, wenn du nicht diesen Strom der Liebe im Herzen befreit hast, aus dem Unterirdischen herausgebracht hast und auf Krishna gerichtet hast. Blockieren nützt nichts. Transformieren nützt was. So viele Leute in so vielen Kulturen haben gemerkt, dass diese Anziehung ans andere Geschlecht eigentlich nichts mit Liebe zu tun hat, sondern nur, ja, ein Trishna ist, ein Durst, der einfach wütet in der Psychologie und im Körper und den anderen zum Objekt degradiert. Sie haben gemerkt, das ist nichts spirituell, und haben versucht, im Zölibat zu leben. Aber es gibt so viele Unglücksfälle, auch unter den vedischen Yogis, immer wieder. Auch unter den Devotees von Krishna, die nicht das Geheimnis erkannt haben. Erst wenn du diese Liebe, wenn diese Liebe transformiert wird, ist man von Liebe. Auch die, besonders die Liebe, die unter den Devotees ausgetauscht wird, ist immer wieder herzerweichend, davon zu hören. Lord Chaitanyas Gemeinschaft oder die Gefährten von Lord Chaitanya haben so sehr vom Trank der Liebe getrunken und es unter sich auch verteilt, dass es wirklich beeindruckend ist, über diese Spiele zu hören. Ich muss mich immer daran erinnern, wie Lord Chaitanya den Schritt tat, der in den Namen Nirdoya überhaupt nicht barmherzig eingetragen hat. Lord Chaitanya nahm Sannyas an, die Lebensstufe der Entsagung, und verließ die Stadt Navadvip. Das war ein großer Schicksalsschlag für seine Devotees. Als Advaita Chandra davon hörte, beschloss er, mit all den Devotees von Navadvip in die Ganga zu gehen, um sich zu ertränken. Weil sie Lord Chaitanya hatte die Ganga überquert und war nach Katwa gegangen, um nie mehr nach Navadvip zurückzukehren. Und sie sagt, das halten sie nicht aus. So, am Abend, bevor Lord Chaitanya diesen Schritt machte, kam sein Devotee, wie ist er nochmal? Kolavecha Shridhar zu ihm. Kolavecha Shridhar war ein ganz armer Mann. Er hatte über seinem Haus ein Ranggewächs, was ihm jeweils in der Jahreszeit, in der es wuchs, einen besonderen Pumpkin gab, ein Squash. Squash, also wie so eine Gurkenpflanze. Bhakti Devi, hast du nochmal Squash übersetzt? Ein Kürbis. Oh, Bhakti Devi hat ein Kochbuch nur über Kürbis. Rund um den Kürbis rausgebracht. Nur Kürbisrezepte. So, da kam also ein Kürbis, war das, eine besondere Kürbisart. Wie viele Kürbisarten gibt es da? 850. Es war einer von 850 verschiedenen Kürbissen. Und das war also der einzige Kürbis, der in der Jahreszeit so bei ihm wuchs. Und den hatte er jetzt gebracht für Lord Chaitanya. So, Lord Chaitanya musste im Heimlichen Sannyas annehmen, weil ihn alle Devotees daran gehindert hätten, den Sannyas anzunehmen, diesen Lebensstand anzunehmen. Er wäre niemals da weggekommen. Als er jetzt den Kürbis in Empfang nahm, sagte er Danke. Aber er hatte ein Problem. Wie sollte er diesen Kürbis jemals essen? Denn ganz früh am Morgen um 4 Uhr würde er sein Haus ein für alle Mal verlassen. Aber die normale Essregel ist, dass man nach 4 Uhr nichts mehr zu sich nimmt. Nicht auf dem Ferienlager und so weiter. Aber ayurvedisch würde man nach 4 Uhr. Im Ferienlager feiert man so viel, wie man kann. Und so weiter. Aber also, wenn man gesund versucht zu leben, ist es ganz gut, nach 4 Uhr nichts mehr zu essen. Wenn es geht. Wenn man natürlich vom lodernden Feuersbrunst der Verdauung immer im Magen da erfüllt ist, dann kann man zu jeder Tageszeit essen, auch im frühen Abend oder selbst in der Nacht und so weiter. Aber gut, die allgemeine Usus war oder Habitus war, nach 4 Uhr nichts mehr zu essen. Kolavecha Shridhar brachte den Kürbis am Abend. Und weil Lord Chaitanya Kolavecha Shridhar so liebte, war das jetzt ein Problem. Er musste doch den Kürbis essen. Und so ging er zu Mutter Sachi und sagte, bitte bereite den Kürbis zu mit Milch, damit es leicht wird. Und er aß dann den Kürbis abends, noch spät abends, weil er diese Gabe seines Devotees nicht umsonst gehen lassen wollte. Er wollte die akzeptieren. So, dieses ist ein tolles Beispiel, wie der Herr so eine liebevolle Beziehung zu seinen Devotees pflegt. Und so, er hat Sannyas angenommen, nicht um seine Devotees zu quälen. Den Devotees, die in Navadvip waren, sagte er, in zwei Formen werde ich immer mit, ihr,
mit euch sein. Wenn ihr den heiligen Namen singt, werde ich bei euch sein. Und wenn ihr meine Deity-Form verehrt. Ich muss aus dieser Stadt herausgehen in die große Welt, um den Lebewesen Liebe zu Krishna geben zu können. Wenn ich immer hier bin und nicht reise und nicht das verbreite, werden die nicht Liebe zu Krishna kriegen können. Aber in zwei Formen bin ich immer bei euch. Dieses ist Liebe, die wir auch anstreben, eine liebevolle Beziehung. Krishna wird uns nie fallen lassen. Er ist der ideale Mann, die ideale Mutter, die ideale Spielkamerad, der ideale Gefährte, Liebesgefährte. Krishna ist alles für das Lebewesen. Und er ruft uns in dieses Königreich der Liebe. Aber lass uns dabei nicht vergessen, dass wir da dass wir drei dazu brauchen. Wir brauchen den Devotee oder die Devotees. Denn eine Zweierbeziehung allein mit Gott, das ist zu wenig. Da sind immer die Devotees mit dabei. Hare Krishna. So, ich bin an ein natürliches Ende gekommen. Ein bisschen spät bin ich schon, aber vielleicht habt ihr ein, zwei kurze Fragen. Das ist schon so Thema, ne? Jens, ja. Ja, es ist eine Mischung aus beiden. James fragt, wie die Kassetten hörende Nachwelt. Wiederhole ich das nochmal. Du hast von den verschiedenen Abwandlungen der Liebe gesprochen. Was entscheidet sich? Auf welche Abwandlung man gerade ist, den entscheidet es der Wunsch oder die Bedeckung. Die materielle Energie wirkt auf zweifache Weise. Sie bedeckt uns erst und dann zieht sie uns in Form von Wünschen. Das sind zwei Shaktis der materiellen Energie, die bedeckende Kraft und die so weiter. Man sieht, es hat sehr viel mit Bedeckung zu tun. Es gibt zum Beispiel Menschen in dieser Welt, die sehr sehr hohe Arten von Verständnissen von Lieben haben. Man sieht das zum Beispiel auch unter Menschen, die gar nicht mal, es gibt richtig Atheisten, die sich wirklich füreinander einsetzen, in einer bewundernswürdigen Art und Weise, die sich aushelfen und so weiter. Das ist eine Form der Liebe, die eine Abwandlung dieser göttlichen Liebe, die sie erfahren und die dann sehr stark entwickelt ist, entsprechend ihrer jeweiligen Bedingtheit. Nicht? Die heißen dann, die Atheisten sind bedingt durch einen Mangel an Beziehung zum höchsten Herrn und dann drückt es sich da auf und ist bewunderungswürdig. Nicht? Also wirklich wahr, kann das manchmal kann man. Müssen wir da wirklich sagen, ja, auf dieser Ebene ist es sehr stark entwickelt, diese Liebe, aber nicht auf dieser gottesbewussten Ebene. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du machst. Wir sollten nicht übereilen, sagt unser. Sein Name ist nicht Ima sogar. Ima heißt Mutter. Man sollte nicht, wenn man jetzt nicht gleich diese höheren Formen der Liebe hat, sondern da vielleicht noch auf anderen Ebenen ist, dann sollte man nicht verzweifeln, sondern Geduld haben. Es ist ganz wichtig, es gibt drei Tugenden, die das spirituelle Leben unglaublich verschönern und die eigentlich Vorausbedingungen sind. Das ist erstmal Enthusiasmus. Dann kommt Ausdauer. Nicht gleich aufhören, wenn es nicht gleich klappt. Und dann Geduld. Diese drei Tugenden, oh, die macht, da geht es sehr schnell voran. Enthusiasmus, Ausdauer, nicht gleich entmutigen lassen, wenn es mal nicht so wird. Und dann Geduld. Geduld. Nicht sehr einfach, aber man kann sich das ab und an mal, kann sich ja auf die Hand schreiben oder auf die Hand drücken. Krishna Chanda. Letztendlich ist die Endlösung natürlich Liebe zu Krishna, das, woher das herkommt sozusagen, zu bekommen. Es gibt aber drei Meditationen, die in der Yoga-Tradition, wir sind ja auch, stehen ja auch in dieser Tradition angewandt werden. Ich möchte jetzt nichts zurück, ich habe dieses Thema bewusst jetzt nur, naja, aus Zeitgründen eigentlich nicht so ganz ausführlich gemacht, aber Bhakti Tirtha Maharaj wird ja darüber da was machen. Ich glaube, das ist sehr, also ich gehe dem auch mit allergrößtem Interesse entgegen. Die erste Form der Meditation ist, wenn man merkt, man hat unheilsame Anhaftungen ans andere Geschlecht. Und ich meine, ich spreche jetzt von diesen unheilsamen Dingen, die man als unheilsam erkennt bei sich, und man verspürt den Wunsch, da etwas gegen zu unternehmen, dann ist die erste Form der Meditation die Kobra-Meditation. Da sieht man, wenn ich zum Beispiel eine Kobra umarme, dann wird mir das gefährlich, weil die beißen einfach. So ist auf der ersten Ebene, wo man versteht, das ist unheilsam. Ich kann nicht so als spiritueller Mensch einfach nur so auf der körperlichen Ebene dahin existieren und mit diesem ganzen Gefühlskomplex da. Aber ich muss da mal was machen. Dann merkt man, das ist nicht, zunächst einmal, das ist nicht gut für mich. Wer das nicht verstanden hat, wird, wie gesagt, schlechte Gefühle gegenüber den Saffronpriestern entwickeln. Ich möchte sagen, dass man das noch höher, auf eine höhere Ebene bringen kann. Aber das ist nicht gut, nicht ausreichend, denn dann ist es immer eine negative Orientierung. Und wir wissen aus der vedischen Philosophie, wenn ich mich negativ beschäftige, mit Ablehnung gegenüber der materiellen Energie bin, dann habe ich diese Energie voll und ganz im Herzen. Aber zunächst einmal wird es empfohlen, dass man merkt, das ist jetzt nicht gut für mich, die Kobra-Meditation, das ist gefährlich. Die nächste Stufe ist, wo man den Menschen, den man hat, zu dem man die, oder den Menschen, die man diese Anziehung gegenüber erfährt, indem man sie erhebt aus der Objektbezogenheit auf eine höhere Stufe und sie, zum Beispiel die Frauen sieht man so, wie man Mütter sieht, mit einer zuneigungsvollen Haltung. Seiner Mutter geht man mit einer unglaublichen Zuneigung entgegen. Nicht? So sollte man sie sehen wie eine Mutter, aber sie und die Männer dann ebenfalls mit einer zuneigungsvollen Haltung. Manchmal wird man gefragt, wie soll das funktionieren? Also ich bin jetzt gerade vielleicht 20 Jahre alt und eine wunderschöne Frau ist 25, das ist meine Mutter. Das geht irgendwie nicht rein. Oder bei den Frauen, also diese Männer sind vielleicht, die könnten meine Söhne sein. Es geht da um die Zuneigung bei dieser Wortwahl, nicht? Und dann schließlich aber sollte man dazu kommen, diese Seelen als Atma zu sehen. Und ich glaube, das ist die beste Art, wo die eigene Sicht deine Reaktion transformiert, indem du einfach siehst Atma. Ich weiß, dass ich in meinem Leben, als ich im spirituellen Leben war, und ich kam eben aus einer Gesellschaft und aus einer Erziehung und aus einer Erfahrung. Es war jetzt nicht vielleicht ganz so schlimm wie viele meiner Zeitgenossen, aber man war also nicht ans Zölibat gewöhnt gerade. Und ich kann mich daran erinnern, als das denn losging mit dem Zölibat, war es zuerst eine Erleichterung. Aber dann kamen auch die ersten Signale der Vergangenheit. Du hast es doch mal ganz anders gepflegt und gesehen. Und ich kann mich daran erinnern, dass am allermeisten von all diesen Visionen dann diese Sicht, die Atma-Dreck-Sicht, dass man jemanden als Atma, als Seele, als Teil von Krishna sieht, geholfen hat. Nicht? Das ist auch unglaublich nice. Auch hier ist ein ewiges Teil von Krishna. Und da bringt, denn in dem Augenblick, wo man so denkt, bringt man noch eine dritte Person in die Beziehung ein, nämlich Gott. Und dann ist die Sache also sagt man das im Grunde in Deutsch, dann ist die Sache geritzt, also sagt man so, dann ist es geklärt, ne? Dann kommt Klärung rein. So wie Krishna in irgendwas reinkommt, läutet er. Du hast eine dringende Frage, dann werden wir beenden. Ja, bitte. Nee, Durst, dieses wo man Vergewaltigung macht und solche Sachen. Ja, das passiert, die Leute sagen, ich habe die so geliebt, so sagen die Mörder. Im Ernst, ich musste das tun. Das ist dann nicht eine Abwandlung. Ach so, ja. Ja, also du weißt, wir sind sehr konservativ. Wir denken, dass es in der, da ist das Feld der Ehe da, das ist ja klar. Also da in der Ehebeziehung. Prabhupada wünschte sein Gehasste, möget ihr in eurer ehelichen Beziehung glücklich werden. Und damit meinte er auch diesen Bereich, ne, der ja auch ein Ausdruck von Zuneigung ist. Ja. Mir fällt auf, dass es dir sehr wichtig ist, diese Punkte, also dass es ja nicht zu asketisch wird und sicherlich für das ist wichtig, das auch hervorzuheben. Nicht? Es gibt dieses ganz untere, aber Karma zum Beispiel, das wäre Karma, was du sagst, dazu gibt es einen Bereich, der sogar in den vedischen Schriften aufgenommen wird, es gibt Karma-Sutra, wie das ist. Ich habe mir sagen lassen, das ist gar nicht so, also das ist, da ist es so, da wird das so behandelt, dieses Thema. Mhm. Ja, die unterschiedlichen Arten der Liebe. Und wenn ihr dann mal Liebe zu Gott erfahrt, werdet ihr merken, so sagte Prabhupada, immer, dass hier der wirkliche Ozean der Ekstase auf einen wartet. Aber das andere ist auch da für die Erzeugung von Kindern. Hare Krishna. So, jetzt haben wir aber schon ein bisschen weit und ich glaube, dass Krishna Chandra schon im Anmarsch ist und uns die Orientierung gibt für den Tag der Tage. Merkt ihr, wie ich uns langsam, also jetzt am Anfang, also ich finde die Atmosphäre, die baut sich jetzt so auf, das ist schön zu sehen. Also,